hier. Aus. Hierher. Komm zu, Frauli. Hierher. Verdammt.
Guten Tag. Ich interessiere mich für Ihre Goldfische.
Die Talkschnauzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Chemkanis-Podcasts. Mein Name ist Melanie und ich bin nicht alleine. Ich habe wieder eine tolle Gesprächspartnerin dabei, die derjenige schon kennt, der alle Folgen von den Talkschnauzen gehört hat, denn sie war schon mal da. Und zwar ist das die liebe Christine aus dem Team Gaia Sturzflug. Kennen diejenigen auf jeden Fall, die die virtuellen Events von The Game mitgemacht haben. Und vielleicht auch von dem einen oder anderen, zumindest von dem einen Event, Chemkanis im Hunsrück, das habe ich noch sehr im Kopf, dass ihr da gestartet seid letztes Jahr, unser letztes Event des Jahres 2024. Und bei der ersten Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, da haben wir über deinen Job gesprochen, und zwar die Hundephysiotherapie. Und diesmal sprechen wir in dieser Folge über dein Hobby. Und zwar ist das die Rettungshundearbeit mit Hunden, logischerweise. Herzlich willkommen, Christine.
Ja, hallo Melanie, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich total.
Schön, dass es geklappt hat. Christine, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und ein bisschen was über deine Hunde, wenn du magst. Also alles, was du magst über dich und alles, was wir wissen wollen, sollen, dürfen über deine Hunde.
Okay. Du hast ja schon erwähnt, dass ich eigentlich mein Hauptberuf die Tierphysiotherapie und Osteopathie ist. Hunde lassen mich auch in meiner Freizeit nicht los. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Rettungshundearbeit aktiv, führe aktuell mit meinem belgischen Schäferhund, dem Bacardi, meinen vierten Hund in der Rettungshundearbeit. Wir sind jetzt beim THW aktiv, das heißt, er ist vor allem als Trümmersuchhund ausgebildet, aber auch in der Fläche geprüft und gehen da auch in Einsätze. Ansonsten lebt bei uns noch unsere weiße Schäferhündin Dakota, die ist mittlerweile 11 Jahre alt. Die ist mit meinem Mann als Rettungshund, als Mantrailer geprüft. Die zwei gehen auch noch in Einsätze. Ende vom Jahr geht sie dann in Rente mit knapp 12 Jahren, aber ist auch noch topfit. Ja, und ansonsten haben wir noch unsere zwei Kids, die ja auch fleißig schon bei The Game als Mini-Qualer mit dabei waren und bei Camp Canis auch immer mit Freude starten. Luca will dieses Jahr noch auf die 15 Kilometer bei euch im Hunsrück. Der freut sich da schon wieder sehr drauf, durch den Matsch zu robben.
Aber das ist ja auch so, wenn ich eure Storys angucke, dann denke ich immer so, aber euch wäre ich auch gern Kind gewesen. Also ihr macht ja so viel Sachen von naturhistorischen Museen, Aquarien, irgendwelche, ganz viel, wo die Kinder irgendwas austesten, bauen, basteln, anfassen. Also ihr lasst die ja auch, also so sehen die Storys immer aus, dann seid ihr im Schnee, wenn überall schon die Sonne scheint, wo ich denke, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Warum liegt da noch Schnee und so hoch? Bei uns ist hier gerade Frühling angesagt und so. Also das finde ich, und dann eben noch die Hunde, dann noch die Jobs dazu, wo ich immer denke, krass, wie cool die das, also das ist natürlich Social Media und so, ne, oder eben WhatsApp-Status, der da natürlich suggeriert, dass ihr das alles so perfekt hinbekommt. Klar seid ihr, hoffe ich zumindest, auch noch Menschen, die manchmal sagen, oh, ich bin jetzt kaputt oder boah, ist jetzt ein bisschen viel oder Mann, jetzt sei mal ruhig hier. Das möchte ich glauben, sonst
gibt es bei uns auch, ja.
Genau, aber das ist wirklich großartig, was die Kids da für eine Möglichkeit haben. Also wirklich, wirklich toll. Und ich möchte hier an dieser Stelle, sag es deinen Kindern bitte, ihr habt mir mal irgendwann so eine Figur gebastelt. Ich weiß gar nicht, was genau es sein soll. Es ist blau mit so einer gelben, ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, mit so einem orangefarbenen Hut und so zwei sehr unterschiedlich versetzten Augen und sowas. Das hängt, seitdem ich das von euch geschenkt bekommen habe, hängt das bei mir im Auto an dieser Halterung fürs Handy. Das ist, ich fahre die Geier quasi seit Jahren durch die Gegend. Tatsächlich.
Toll, ja.
Kann ich euch zeigen, beim nächsten Event, wenn der Bus da ist, bin ich ja immer abhängig, dass Sophia meinen Bus fährt, weil ich ja mit dem Camper komme, aber im Bus hängt das Ding, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich, wenn ich dran denke, mache ich dir ein Foto, dann weißt du,
worüber
ich bin.
Oh ja, mach mal bitte ein Foto.
Genau, also das finde ich immer ganz großartig für die Kids, was sie so alles mitmachen können, und wenn ich sage, wenn der Große von euch 15 Kilometer im Hunsrück, was ja hoch runter geht, aber das seid ihr ja gewohnt, das ist schon krass.
Ja, nee, da ist er voll dabei, das macht ihm absolut Spaß.
Echt cool. Ja, irgendwann, man ahnt, wo er es her hat. Okay, lass uns mal ganz kurz über die Dakota noch reden. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber hat ein bisschen was mit Cem Karnes zu tun, weil wir hatten uns mal privat ausgetauscht, als der Matteo kam als Angsthund und da hast du gesagt, das war bei der Dakota auch so. Ne? Die hast du als Welpe übernommen, glaube ich, oder?
Ja,
Genau, und die war
genau.
aber auch eine
Mit 10 Wochen.
Angsthündin. Egal vom Züchter und so weiter, aber da war,
Ja.
steckt in Angst und warum auch immer. Das wird ja teilweise auch wirklich vererbt. Da kann man dann gar nicht von außen irgendwie das vorher abschätzen und ist dann auch völlig unschuldig an der Situation. Also Züchter schützt vor Angst nicht, sozusagen. Und du hast, glaube ich, gesagt, für euch war ja so ein Game Changer, weil man, du hast auch gesagt, man kommt so schwer durch die Angst durch, ne? Deswegen kriegt man den Hund schwer dazu, was zu lernen, weil man so schwer durchdringt, weil der so eingepackt ist in diesem Angstschema. Und du hast gesagt, für euch war ein Gamechanger das Laufen, dass ihr mit Carnicross angefangen habt und Dakota, doch Dakota, dann darüber irgendwie ein Selbstbewusstsein gewonnen hat, oder? Habe ich das richtig verstanden? Du magst das nochmal in eigenen Worten erzählen?
Ja, also bei Dakota kamen viele Sachen zusammen. Also sie war zum einen ja diese Angsthündin, also die hat wirklich, und sie ist dann in ihrer Angst nach vorne gegangen. Also sie hat Menschen im Wald verbellt, sie hat Hunde verbellt. Sie irgendwohin mitzunehmen, ging eigentlich gar nicht. Und dazu kam ein extremer Jagdtrieb. Also sie hat quasi das Haus verlassen und ihr Ding war nur, wie komme ich jetzt von der Leine weg und kann jagen gehen.
In welchem Alter hat das angefangen?
Mit 11 Wochen.
Na ja, schön.
Da hat sie tatsächlich ihren ersten Vogel ins Maisfeld gejagt und war mit 4 Monaten das erste Mal dann weg.
Wow.
Also ja. Und wir sind eigentlich jeden Tag nur irgendwie aneinander gerauscht beim Spazierengehen. Ne? Wir haben uns da auch hochgesteigert, wo ich dachte, es kann da nicht sein, dass du nicht durchkommst zu dem Hund, dass der nicht ansprechbar wird, dass das nicht besser wird. Sodass wir mit dem Stress schon den Spaziergang gestartet haben. Und irgendwann habe ich sie dann wirklich, habe ich dann gesehen, diesen Zughundesport. Und habe gedacht, komm, das probierst du jetzt. Kaufst dem Hund ein Geschirr, kaufst dir einen Laufgurt und dann lauft ihr einfach mal los. Bis dahin hatte ich ja mit Joggen also gar nichts am Hut.
Echt?
Hätte jedem den Vogel gezeigt, der zu mir sagt, ich jogge mal 10 Kilometer am Stück.
Krass. Ich dachte, du bist so auf die Welt gekommen, irgendwie als
Nein.
Marathonläuferin gefühlt so.
Nein, gar
Okay.
nicht. Ja, und dann habe ich sie da vorgeschnallt und habe gesagt, komm, mach, ich habe dich ja jetzt sicher, du kannst mir nicht weg. Und wir laufen einfach. Und habe gemerkt, das ist voll ihr Ding. Also einfach vorwärts laufen, niemand will was von mir. Ich kann jetzt hier einfach laufen, laufen, laufen. Und so sind wir da reingekommen und schlussendlich beim Dogtrekking gelandet mit Distanzen bis 100 Kilometer, wo der Hund am nächsten Morgen aufgestanden ist und gesagt hat, war geil, gehen wir wieder los.
Krass.
Und darüber dann irgendwann haben wir wieder die Entspannung gekriegt, dass sie dann auch zuhören konnte. Und ich sagen konnte, komm, der Mensch da vorne ist nicht schlimm, an dem kommen wir vorbei. Mit den Hunden hat es deutlich länger gebraucht, weil sie auch sehr, sehr oft attackiert worden ist und es immer wieder Rückschläge gab. Das ist auch bis heute ein Thema. Das ging ja dann so weit, dass irgendwann bei einer Attacke ihr vorne eine Sehne in der Schulter gerissen ist,
Scheiße, ja.
was dann leider auch den Aus für den Zughundesport für sie bedeutet hat, weil sie nicht mehr ziehen kann mit der Schulter. Aber ja, das war so unser Ding, zusammenzufinden, eine Ebene zu finden und auch mit dem Jagdtrieb umzugehen, dass sie ausgelastet ist, ohne dass sie mir von der Leine wegkommt. Und ja, ich sage jetzt mit 11 Jahren, die geht noch 20 Kilometer mit spazieren, die geht noch 10 Kilometer mit joggen, teilweise mittlerweile auch im Freilauf an übersichtlichen Stellen, aber trotzdem auch noch viel an der Leine, weil sie würde nach wie vor dem Reh noch nachrennen, wenn es kommt.
Okay. Ich glaube, wir könnten auch eine ganz eigene Folge irgendwann nochmal machen über das Thema Hund an der Leine, wie reagieren andere Hundehalter und Hunde. So, da waren wir auch immer mal wieder im Austausch, wenn ich da sowas gepostet habe. Ich dachte so, so ist es also mit dem Angsthund, wenn man darauf angewiesen ist, dass andere Rücksicht nehmen. Wow, das klappt ja mal so gar nicht oder nicht wirklich
Ja,
gut.
leider.
Da kennst du ja vor allen Dingen, wenn du sowas erzählst mit Sehne gerissen und so, da kennst du ja wahrscheinlich noch krassere Geschichten als ich jetzt. Ich habe eine, die habe ich tatsächlich, damit sie auch mal in den Podcast landet. Ich bin jetzt schon wieder entspannter, habe mich so bei 3, 4 Leuten ausgekotzt. Das ist mir vor ein paar Tagen passiert. Und zwar war ich bin ich in einen Wald gefahren. Ich wohne Gott sei Dank relativ am Rande von Berlin, habe auch einen Wald nebendran, aber da ist natürlich ein bisschen mehr los. Und wenn ich so gar keinen treffen will, dann fahre ich raus und dachte so, okay, es ist Donnerstag, irgendwie 14 Uhr, da ist da wirklich niemand. Also da wird es wirklich nur mit Menschen in Häkchen voll, dass man mal so zwei, drei Leute trifft, wenn es in die Pilze geht. So, es ist dann fahren die auch bis da hinten raus, wo ich hinfahre. Und dachte, ich bin allein und das war so ein ganz doll breiter Waldweg. Und ganz am Ende habe ich gedacht, oh, da sind ja Menschen. Warum sind denn da Menschen? Wie doof ist das denn? Und als wir dann so, weiß ich nicht, auf 50, 80 Meter ran waren, da habe ich gesehen, okay, die haben zwei Hunde dabei, auch beide an der Leine. Und der eine Hund schon hat uns gesehen und dann nach vorne, so, waff, 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 waff. Und dachte so, okay, ich nehme mal Matteo an die Leine, damit er nicht abhaut. Also der haut nicht ab, so dass er weg ist, sondern er macht einen großen Bogen und wenn alles vorweg ist, dann kommt er wieder. Aber das muss ich ihm natürlich manchmal, wenn ich rechtzeitig dran bin, muss ich ihm das nehmen, damit er lernt, ne, wir gehen da dran vorbei. Manchmal klappt es auch gut, also ich weiß nicht, nach was er das sortiert, wo er sagt, jetzt muss ich flüchten oder jetzt kann ich irgendwie nebenher laufen. Das hat nichts mit Fahrrädern, Kinderwagen zu tun, das geht manchmal easy, wo ich denke, okay, jetzt haut er bestimmt ab und dann läuft er einfach so am Kinderwagen vorbei und dann kommt wieder nur ein Mensch entgegen und er macht einen riesen Bogen. Ich denke, hä, was ist denn jetzt los? Also wenn so Sonnenbrille oder Kapuze drauf, kann ich alles verstehen. Und ich glaube, wenn er die Hände nicht sehen kann, wenn die so in den langen Ärmeln der Jacke sind, dann findet er das auch komisch. Wenn die Leute stehen sowieso, ne, warum stehen die, warum bewegen die sich nicht? Genau, und dann habe ich den an die Leine genommen, als ich gesehen habe, die kommen jetzt auch nicht so gut vorwärts mit ihren Hunden, bin dann in so einen Seitenweg und habe gedacht, okay, dann können die dran vorbeilaufen. Dann haben die den ganzen Weg für sich. Und als sie so, weiß ich nicht, so ein paar Meter vor uns waren, ist dann der eine Hund aus dem Geschirr raus und auf uns zu. Also hat sich aus dem Geschirr befreit und auf uns zugerannt. Also der schon in der Leine hing. Und dachte ich so, hey, das ist ja witzig. Und dann ist der Typ natürlich hinterher und das ist ja für Matteo immer der Super-GAU. Erst kommt der Hund, das ist schon scheiße, und dann kommt noch ein aufgeregter Mensch angerannt und beugt sich dann so riesig mit ausgebreiteten Armen über ihn, weil der eine Hund war auf Matteos rechter Seite, der Mann auf der linken Seite und griff so über Matteo seinen Hund. Und ich dachte so, wow,
Gott.
und du kannst ja gar nicht, das habe ich so in der Retrospektive, weil in dem Moment, was willst du, wie, also so schnell kann man ja gar nicht reagieren, wie das alles da ist. Und dann hatte er seinen Hund irgendwie im Arm und ist dann weg. Und da habe ich gesagt, das hat ja, also seid ihr blöd, könnt ihr mal eure Hunde richtig sichern? Und dann kam die Frau ein Stück nach vorne, die hat einen braunen Labby an der Leine, der inzwischen auch schon vorne hing, aber so Labby-typisch, so hey, darf ich auch mal ran? Und dann war ich natürlich nicht mehr so ganz gut gelaunt und vielleicht auch nicht mehr so ganz freundlich in dem, was ich gesagt habe. Also ich habe die nicht beschimpft, ich habe gesagt, spinnt ihr? Okay, das ist vielleicht beschimpft. Könnt ihr mal eure Hunde vernünftig sichern? Und dann brüllte sie mich an oder motzte mich an. Ich weiß aber gar nicht mehr, was sie sagte, weil in dem Moment ihr brauner Labby aus dem Halsband raus ist und auch auf uns zu. Und ich dachte,
Oh
das läuft ja hier
Gott.
richtig fantastisch. So, und dann bin ich wirklich ausgetickt, weil ich dachte, wie kann man denn mit zwei Hunden hier durch den Wald gehen und beide kommen aus ihrem Geschirr und Leine raus oder Halsband raus? So, wie bescheuert ist das denn? Und dann
Gar
habe ich
nicht.
die da so richtig, wo ich sage, mal, spinnt ihr? Also, ihr habt ja gar nichts im Griff hier. Und dann hatte sie mich angefratzt, von wegen mein Fehler wäre gewesen. Also sie hat dann sowas gesagt wie, wie kann man denn auch frontal auf uns zugehen? Ich dachte, was hätte ich denn machen sollen? Auf den Baum klettern oder wieder den ganzen Weg rückwärts gehen bis zu meinem Auto? Weißt du, ich bin erstmal, ja klar, gehe ich diesen Weg lang, das muss ja möglich sein, aber ich bin ja dann extra zur Seite, damit ihr dran vorbeikommt. Aber wenn ihr es noch nicht mal schafft, eure Hunde vernünftig in Geschirre zu sichern, dann wird es natürlich schwierig, ne? Dann kriegt man die auch nicht vorbei. Man hätte ja auch miteinander reden können, so wie wir bleiben hier stehen, weil wir können die gerade nicht bewegen, geh du mal oder sonst irgendwie. Aber das fand ja gar nicht statt. Und das Problem war dann, da bin ich ja dann auch immer so, ich bin ja dann, also es geht ja vielen so schnell emotional. Wir haben uns dann wirklich 10 Minuten angeschrien. Und das wurde dann richtig blöd, weil es ging dann irgendwann nur noch darum, den anderen irgendwie ganz dumm, also noch einen mit drauf zu geben. Also das Schöne, ne, der sagt das und dann denkst du, ich setze noch einen drauf und dann noch einen und dann noch einen. Und dann hatte ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was ich, sie hatte dann gesagt, alte und dumme Pute. Und ich hatte was gesagt und der Typ war sehr witzig, weil der hing die ganze Zeit in der Hocke über seinem Hund, weil er natürlich alleine das Geschirr irgendwie nicht anziehen wollte und hat dann so aus der Hocke von unten heraus, Beleidigung, die würden wir bei der Polizei anzeigen. Komm, halt deinen Hund fest und halt die Klappe. Das ist hier ein Ding unter Frauen. Also, das war wirklich im Nachgang, wo ich dachte, wow, Melanie, so kindisch warst du jetzt aber schon lange nicht mehr. Aber da sieht man dann auch immer wieder, wie emotional das ist und wie blöd das ist, weil ich habe dann hinterher habe ich gedacht, Mensch, hätte die einfach gesagt, okay, das ist hier richtig kacke gelaufen. Sorry, 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 dass du sauer bist, kann ich völlig verstehen, wäre ich an deiner Stelle auch. Alles gut. Ne, aber mir dann vorwerfen, also so dieses, wir haben unsere Hunde nicht gesichert, unsere Hunde haben Mist gebaut, aber das können wir jetzt hier nicht zugeben. Warum auch immer. Also was man sich dann da für einen Zacken aus der Krone bricht, wenn man, also muss der andere schuld sein, wie kannst du frontal auf uns zulaufen? Und dann stehst du erstmal da und denkst, ey, euer Ernst jetzt? Also es muss doch möglich sein, dass man an euren Hunden vorbeikommt. Oder geht ihr immer nur irgendwo spazieren, wo man nie. Da meint sie, ja, der eine ist ein Tierschutz und bla. Und so, ich so, ja, aber dann ist es doch umso wichtiger, das doppelt zu sichern. Weil ich habe dann später, ich habe da mit Jessica von der Knabberkiste gesprochen und sie hat gesagt, was sie so wütend macht in solchen Situationen ist, dass die Leute ihre eigenen Hunde in Gefahr bringen. Und da habe ich gesagt, stimmt, mir ging es erstmal nur um meinen Hund und Matteo, aber gerade wenn das ein Tierschutzhund ist, und das kenne ich wirklich genug, wenn der gesagt hätte, okay, ich bin jetzt hier raus, ich haue ab, da wäre nichts dran gewesen. Kein Halsband, kein Geschirr, gar nichts. Der Hund wäre einfach weg gewesen. Oder was bei Jessica ist, sie hat halt drei Mallis, da hätte der eine gesagt, ja, komm nur. Ne, und dann regeln wir das so. Und dann wird es halt wirklich unschön, auch für deren Hunde. Und dann hinterher habe ich gedacht, ja, stimmt, das ist auch, also man bringt seine eigenen Hunde auch so sehr in Gefahr, was, also ich meine, Matteo ist jetzt keiner, der irgendeins zerreißen könnte oder sowas. Ne? Der ist froh, wenn er das Ganze überlebt. Der ist auch nicht angstaggressiv, Gott sei Dank, und so auch immer noch nicht, trotz vieler solcher blöden Begegnungen. Aber wenn der Tierschutzhund, man weiß ja nicht, wie lange der da war, gesagt hätte, oh, ich bin jetzt hier gerade frei, tschüss, Leute, das wäre richtig dämlich gewesen.
Ja, da können wir, glaube ich, ewig drüber reden, weil ich bin letztens mit Bacardi von der Terrierhündin attackiert worden, wo ich dann auch wieder heilfroh war, dass Bacardi sich da zwar auch nicht mehr alles gefallen lässt, aber doch nicht ernst macht, weil hätte er das einmal ernst gemacht, hätte die Terrierhündin das nicht überlebt. Und die Besitzerin war so weit weg, ich hatte die dann nach 10 Sekunden wieder getrennt, die zwei Hunde, aber die Terrierhündin stand vor uns und sagt, komm noch mal. Wo ich
So,
auch dachte,
wie
so,
Wie bei
ja.
Ritter der Kokosnuss. Unentschieden, unentschieden.
Ja, genau.
Ja, und das Problem ist ja dann, wenn Bacardi zugebissen hätte, dann erzähl die Geschichte mal, wem auch immer, Amtswet, wen auch immer du dann am Hals hast, ne?
Genau.
Wenn der Terrierhündin was passiert wäre, weil die sind ja, die
Genau.
hat ja nichts gemacht wahrscheinlich, ne? Das wird ja dann hinterher auch nochmal richtig blöd. Okay, wir
Das
machen
ist
eine
ja dann
eigene
immer
Folge
das.
darüber, aber darüber wollen wir es. Aber das ist so, ich bin da immer sehr drin und überlege immer so, wo muss man ansetzen, damit man das grundlegend irgendwie klärt? Also wo erreicht man die Leute, um gleich zu sagen, pass mal auf, Hundebegegnungen so und so, dass es mal so allgemeingültige Regeln gibt. Aber die gibt es ja nicht. Da müsste man tatsächlich nochmal über einen
Ja.
Hundeführerschein nachdenken. Aber das machen wir heute nicht. Heute reden wir über Rettungsarbeit. Du bezeichnest ja Bacardi, glaube ich, immer ganz gerne auch als Fussel-Malli, ne? Das ist ja so ein Langhaar.
Genau.
Belgischer Schäferhund, also ein Langhaar-Mallee, den habe ich auch erst kennengelernt, die Rasse, als Bacardi zu euch kam. Vorher kannte ich die nicht.
Genau ist es eigentlich ein Tervuren aus Arbeitslinie, also eine Varietät des belgischen Schäferhundes. Und ja, er hat relativ viel vom Mali und deswegen ist das so mein Fussel-Mali.
Genau. Und ihr macht jetzt schon so wahnsinnig lange Rettungsarbeit. Ist das ein reines Hobby oder ist es dann auch wirklich, dass ihr gerufen werdet, wenn was los ist?
Genau, also es ist ein Ehrenamt und wir gehen auch tatsächlich in Einsätze. Also er ist für die Trümmereinsätze im Inland ausgebildet. Also wenn bei uns durch Gasexplosion ein Haus einstürzt oder so, dann auch da. Aber zum Glück ist das ja sehr, sehr selten. Und Erdbeben kommen bei uns ja zum Glück auch nicht vor. Deswegen unser Haupteinsatzgebiet ist die Flächensuche. Also wenn da vor allem demente Personen vermisst werden oder auch Menschen, die Suizid angekündigt haben. Das sind so die Haupteinsatzgründe, wo wir dann ausrücken und absuchen gehen.
Okay, dann bevor wir mal dazu kommen, wie so eine Ausbildung von einem Hund aussieht und was er mitbringen muss, damit er für diese Arbeit geeignet ist, was ist denn der Unterschied zwischen Mantrailing und Flächensuche oder gibt es da gar keinen?
Doch, also beim Mantrailing, das ist das, was so der normale Hundehalter oder Bürger unter Rettungshund kennt oder sich denkt, der Hund kriegt einen Geruchsträger, also irgendwas, was nach der Person riecht, vorgehalten und verfolgt dann die Spur dieser einzelnen Person und findet die dann im Idealfall und dann ist natürlich alles super gelaufen. Und der Flächensuchhund, der sucht ohne Leine frei im Wald, sucht ein gewisses Waldstück ab und sucht den Geruch Mensch und zeigt auch jeden an, der sich in diesem Waldstück befindet. Das kann sonntags mittags auch mal ein Pilzsammler sein oder tatsächlich ist es halt uns auch schon passiert, dass ein Angler angezeigt wurde, der da in dem Wald im Teich zufällig gerade geangelt hat. Ja, dann belohnt man seinen Hund, erklärt dem Angler, weswegen wir gerade da sind und sucht weiter. Das ist dann alles in Ordnung. Also die haben nicht einen bestimmten Menschen, den sie anzeigen, sondern die suchen den Geruch Mensch und zeigen alles an, was sich in dem Gebiet befindet.
Warum geht man dann da nicht auch nach dem Geruch, dass man sagt, hier such mal diesen Menschen? Also warum kriegen die nicht wie bei den
Weil wir ja
Menschen?
nicht, genau, also Entschuldigung, weil wir ja nicht wissen, ob sich der Mensch in dem Waldstück überhaupt je aufgehalten hat. Das heißt, der ist von zu Hause verschwunden. Da setzt dann der Man-Trailer an und versucht, die Geruchsspur dieses Menschen zu finden. Es kann aber sein, dass der, wenn der jeden Tag die gleiche Runde spazieren geht, dann hat er seinen Geruch da ja immer verteilt. Und dann kann es passieren, dass der Hund den Abgang nicht findet, wo er vielleicht mal falsch abgebogen ist und da die frischeste Geruchsspur ist, weil es zum Beispiel stark regnet oder weil es an dem Tag sehr heiß war, der Geruch sich nicht gehalten hat. Und dann sucht man parallel die umliegenden Waldflächen noch mit Flächensuchhunden ab, um die Chance einfach zu erhöhen, die Person zu finden. Und da wir aber nicht wissen, ob die Person da überhaupt jemals war, kriegen die da keinen spezifischen Geruch, sondern suchen halt einfach so nach dem das Waldstück ab und treffen dann hoffentlich vielleicht auf den Mensch, der vermisst ist, und zeigen uns den dann an.
Aber ich glaube, ich habe es immer noch nicht so verstanden, weil wenn ich jetzt einen Man-Trailer habe und ich habe ein, sorry, ich habe ein Waldstück, ein ganz großes und denke, vielleicht ist derjenige hier und ich gebe dem diesen Geruch, dann kann der doch relativ schnell erkennen, ob der da lang gegangen ist oder nicht. Oder was passiert andersherum, wenn ich einem Man-Trailer den Geruch gebe und der Mensch war nie in diesem Wald? Also dann hört das, dann zeigt er das doch irgendwie an, so von wegen hab nichts, oder? Also kann ich
Genau,
da nicht schon sehr gut eingrenzen, hier müssen wir suchen oder nicht?
der zeigt das dann an der Stelle an, hier, ich hab nichts. Aber zum Beispiel demente Personen verhalten sich nicht immer rational, ne? Die laufen auch mal irgendwo über die Wiese und kommen über eine ganz andere Ecke in den Wald rein und nicht über den Weg.
Ja, okay.
Oder auch Leute, die Suizid begehen, die suchen sich oft sehr schöne Flecken im Wald, und von welcher Ecke die dann an diesen Fleck gekommen sind, ist nicht immer klar ersichtlich.
Okay, weil der Man-Trailer kann dann nur die Strecke laufen, die auch der Mensch gegangen ist.
Genau, da wo
Okay.
Geruch vom Mensch da ist, da
Ja.
kann er folgen. Und wenn kein Geruch da ist, dann, wie du sagst, dann kommt er da nicht weg und zeigt halt seinem Menschen an, der war niemals hier. Dann wissen wir, dass er da nicht war. Aber es kann natürlich sein, der ist 500 Meter weiter irgendwo in den Wald reingegangen.
Okay, alles klar. Und genau, und dann ist Flächensuche und der zeigt dann, also gibt es dann irgendwelche Gebiete, wo man sagt, eine Flächensuche macht keinen Sinn, weil hier sind gerade irgendwie 500 verschiedene Wanderungen und hier läuft ein, weiß ich nicht, super toller Wanderweg lang und hier ist einfach immer Halligalli. Der Hund wird wahnsinnig, wenn er jetzt hier 500 Leute anzeigt, also dass man dann da tatsächlich abbrechen muss oder so. Weil es denn die Frage, wen sucht man, wenn sowieso so viele Menschen unterwegs sind? Aber vielleicht an dem Unterholz oder so, okay. Aber gibt es dann auch, wo ihr sagt, wir schicken den Hund hier nicht rein?
Also wo wir jetzt eher weniger suchen, sind zum Beispiel Siedlungen oder so Kleingärten oder solche Geschichten. Das ist jetzt tatsächlich so ein Suchgebiet, da kann ich zwar mit dem Hund durchlaufen, aber den da wirklich frei zur Suche in der Siedlung anzusetzen, das macht jetzt wenig Sinn. Also gerade alles, was im Ort ist, das ist Gebiet des Man-Trailers, weil auch mit
Okay.
Straßenverkehr ist natürlich viel zu gefährlich.
Ja.
Ansonsten die meisten Einsätze sind tatsächlich nachts. Also, dass wir mal sonntags mittags alarmiert werden, ist eher selten.
Ist auch schön, oder?
Ja. So, dass wir das mit dem Publikumsverkehr im Wald eher weniger haben.
Ja.
Und also tatsächlich, unsere Hunde zeigen jetzt auch keine gehenden Personen an. Die ignorieren sie. Also so normaler Spaziergänger auf dem Waldweg, den umlaufen sie vielleicht einmal und dann gehen die weiter suchen. Und Menschen, die jetzt im Wald hocken, sind jetzt doch eher die Ausnahme. Also da suchen wir dann im Regelfall schon, auch wenn ein bisschen mehr Betrieb ist, und klären dann halt unterwegs auf, was gerade los ist.
Wie oft hat der Hund schon einen Wanderer oder eine Wanderin entdeckt, die gerade Pipi machen musste? Entschuldigung, das Erste, was mir so einfällt.
Das hatten wir tatsächlich noch nicht, aber meine erste Hündin. Die waren Rückverweiser, das heißt, die ist, wenn die an die Person rangekommen ist, ist die nicht dort geblieben und hat gebellt, sondern die kam zu mir zurück und hat mich angesprungen und mir damit gezeigt, du, ich hab da was. Und die hat dann ein Pärchen in Flagranti erwischt. Die hatten das dann nicht mitgekriegt, weil sie halt einfach nur ihren Bogen gelaufen ist und zu mir zurückkam.
Okay. Sehr schön.
Das sind dann so, ja, Geschichten, die bleiben.
Wie weit entfernt sich der Hund vom Menschen? Frage 1. Und die zweite Frage, weil ich sie sonst gleich vergesse. Du hast jetzt gesagt, deine Hündin war ein Rückverweiser. Entscheidet der Hund selber, wie er anzeigt, oder bringt man ihm das bei? Oder nutzt man halt, was er einem anbietet? Also, wie weit ist der autark unterwegs? Was du ja wahrscheinlich dann mit Dakota gar nicht machen könntest, weil du nicht weißt, sucht sie noch oder jagt sie schon. Also, das kannst du ja dann nur mit einem
Genau.
zuverlässigen Hund machen. Dann haben wir ja schon gleich mal eine Einordnung, welche Hunde eignen sich nicht dafür. Vermutlich. Weiß ich nicht, Weimaraner, Wischler, Beagle,
Nee,
eher
kann man.
schwierig, Terrier, genau. Aber wie weit ist der eigenständig unterwegs?
Ja,
Hat man
also
den auch auf
das.
Sicht oder hat man den manchmal auch, wo man denkt,
Nee.
nur, der macht das schon?
Genau, also es kommt wieder je nach Hund drauf an. Es gibt jetzt Hunde, die suchen eher etwas enger. Also die gehen so in jede Richtung, vielleicht so 20, 25 Meter vom Hundeführer weg, machen dann ihren Schlag zurück und lassen sich in die andere Richtung schicken. Und es gibt Hunde, die laufen gern 100, 200 Meter in den Wald rein, bevor sie wieder zurückkommen und dann den Schlag in die andere Richtung machen. Und die, wenn sie Witterung kriegen, auch gern mal 300 bis 400 Meter vorauslaufen und dann anzeigen. Also das ist ja sehr individuell und muss auch entsprechend dann so genutzt werden, wie der Hund das anbietet. Die Hunde haben bei uns immer eine Kenndecke drauf, an denen auch die Jäger und Förster sehen, dass das jetzt gerade ein Rettungshund bei der Arbeit ist. Auf der Kenndecke ist ein Glöckchen drauf, dass wir sie etwas weiter hören. Und wir haben jetzt bei uns in der Staffel auch GPS-Halsbänder und GPS-Geräte, so dass wir auch auf dem GPS verfolgen können, wo befindet sich der Hund gerade. Und auch wenn die, also die beim THW müssen die Hunde alle bellen, weil in den Trümmern ist nur das Bellen zugelassen. Und wenn der Hund jetzt wirklich 300 Meter vor mir findet und dort bellt und ich das vielleicht nicht höre, weil der irgendwo in der Senke drin ist, dann zeigt mir aber das GPS-Gerät an, Hund steht vor und damit ist sehr wahrscheinlich, dass der gerade irgendwo bellt und dann kann ich mir da meinen Weg zu ihm hinsuchen.
Und du hast gerade gesagt, die müssen auch eine Kenndecke tragen. Das ist ja etwas, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber hast du manchmal auch Angst vor durchgeknallten Jägern, die sagen, hier läuft irgendwas durch meinen Wald und ich halte da jetzt mal drauf, weil die das nicht einordnen können? Oder kündigt ihr das vorher an, wenn ihr sagt, wir haben hier eine Suche, bitte wäre super, wenn ihr eure Flinten heute mal drin lasst?
Genau, also wenn wir einen Einsatz haben, dann wird das natürlich auch durch die Polizei kommuniziert. Und wenn wir Trainings haben, dann müssen wir das sowieso vorher Förster, Jäger, Jagdpächter anfragen, ob wir in die Wälder rein dürfen. Also wir können nicht einfach so in den Wald gehen. Das ist immer alles abgeklärt, dass da nichts passiert.
Ja,
Genau, ich
okay.
meine, ganz sicher ist man vor Durchgeknallten ja nie, aber ich habe es auch noch nie gehört, dass ein Rettungshund abgeschossen wurde in all den Jahren. Also das Risiko ist zum Glück sehr gering.
Ja, Gott sei Dank. Und wie sieht so ein Training aus? Also wie baut man so einen Hund auf? Wird der eignungsgetestet am Anfang? Also klar, muss wahrscheinlich gesund sein, aber ich denke mal, das Training fängt dann schon irgendwie so im Welpenalter mit, keine Ahnung, Spielen oder irgendwie sowas an. Und dann, wie schafft man das, dass man sagt, der ist jetzt 300 Meter weit entfernt, ich stehe hier und ich habe vollstes Vertrauen, dass der gerade genau das macht, was wir trainiert haben und nicht irgendwie Tralafitti da, weiß der Geier, irgendwie sich ein neues Zuhause sucht oder denkt, hey,
Genau.
Hippie, das ist ja auch cool hier.
Also, weil wir es ja gerade von jagenden Hunden hatten, also ich habe mit Dakota tatsächlich die Ausbildung auch begonnen in der Fläche mit ihr damals, weil ich davon überzeugt war, das kriegen wir schon hin. Und habe sie auch dann bald rausgenommen, weil bei ihr es tatsächlich schnell zu erkennen war, also dass sie gesagt hat, ach komm. Da sucht ein Mensch alleine, das Reh da vorne finde ich viel geiler. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder, wo ich dann gesagt habe, so macht das keinen Sinn. Also man muss schon einen Hund haben, der vom Jagdtrieb her kontrollierbar ist. Ne? Aber weil du gerade gesagt hast, ich kenne auch einige Wischlers und Weimaraner und Deutsch-Kurzhaar in der Rettungshundearbeit, die für sich dann den Mensch als das lohnenswertere Ziel ansehen und das Reh einfach links liegen lassen in dem Moment. Also es funktioniert tatsächlich, aber ist immer individuell zu sehen. Die Ausbildung beginnt im Idealfall im Welpenalter, aber man kann auch noch mit einem ein- oder zweijährigen Hund anfangen. Arg viel später wird dann oft knapp von der Zeit her mit den Prüfungen, weil viele Organisationen so ein Maximalalter vorschreiben, bis wann der Hund geprüft sein muss. Man will ihn ja auch noch irgendwann einsetzen können. Und dann geht es, also jede Gruppe, Staffel hat so ein bisschen ihren eigenen Weg. Also es gibt da keinen festen Weg. Aber es geht erstmal los, dass man schaut, frisst der Hund gern, spielt der gern, ist der offen Menschen gegenüber, also hat er jetzt nicht Panik, sondern freut er sich, dass da vorne jemand sitzt. Und dann darf der einfach erstmal durch den Wald stiefeln oder über eine Wiese stiefeln und jeden, der er findet, der gibt ihm was Leckeres zu essen oder spielt mit ihm und der Hund sagt, boah, das ist ja geil. Ich laufe hier einfach durch und krieg was in die Nase, lauf dahin und werde mit dem belohnt, was ich jetzt unbedingt haben möchte. Und dann kommt dann dazu, dass man sagt, okay, wie zeigt der Hund jetzt an? Wie soll er anzeigen? Also soll er an der Person bleiben und bellen? Wie gesagt, das ist jetzt beim THW das, wo man sagt, es geht nur das, weil ich kann keinen Hund gebrauchen, der fünfmal über die Trümmer rennt. Damit gefährdet er sich selber. Und ich brauche einen Hund, der mir sehr zielgenau in ein Loch bellt, wo er die stärkste Witterung von dem Menschen bekommt. Dann muss man erstmal meistens zu Hause rausfinden, worauf bellt der Hund. Also wenn ich ihm jetzt zum Beispiel das Spielzeug vorenthalte oder die Wurst vorenthalte, kommt da, kriege ich da ein Quietschen. Das wird dann bestätigt. Oder wenn ich mich hinter der Tür verstecke, ist der Hund irgendwann so frustriert, dass er nicht zu mir kommt, quietscht er, dann wird er damit natürlich sofort bestätigt, bis er
Also
dann
alles,
gelernt
was
hat,
man im
okay.
normalen Leben genau anders machen würde.
Genau.
Ah, cool.
Genau das fördern wir. Wenn der Hund jetzt partout nicht bellen will, also es gibt ja welche, die wollen einfach nicht bellen oder die bellen zwar, aber bellen ungern fremde Menschen an, bleiben da nicht so gern, dann habe ich halt die Chance, ihn noch zum Rückverweiser auszubilden. Das heißt, der Hund rennt raus zur Person, kommt dann wieder zu mir zurück. Und dann muss er bei mir ein eindeutiges Anzeigeverhalten zeigen. Entweder durch Anspringen, durch Ziehen an ein Spielzeug, dadurch, dass er mich anbellt, irgendwas, was halt eindeutig klar macht und auch im Dunkeln und im Dickicht klar macht, ich habe jetzt gefunden. Und dann führt der Hund seinen Hundeführer wieder raus an die Person. Und dann gibt es noch eine dritte Ausbildungsart, das Bringseln, wo der Hund an der Person draußen ein Stoff oder ein Lederteil, was er um den Hals hat, ins Maul nimmt und zurückbringt zu seinem Hundeführer und dadurch, dass er ihm dann quasi das präsentiert im Maul, dadurch anzeigt, ich habe gefunden und ihn dann wieder zurückführt.
Funktioniert doch nur im Training, oder? Weil die Leute doch in der Regel sowas nicht bei sich haben, wenn sie sagen, ich gehe jetzt in den Wald und verschwinde.
Was, ich habe den ersten Teil nicht verstanden?
Dieses mit dem Bringsel, ich habe das so verstanden, dass es an der Person, die gesucht werden soll, festgemacht ist.
Nee, am Halsband vom Hund ist das
Ach so.
festgemacht.
Ah, okay.
So, dass er das dann selber aufnehmen kann.
Ah, okay.
Genau.
Das ist ja auch spannend. Wie bringt man dem das denn bei? Ich bin ja manchmal mit einem puren Sitz überfordert, denke so, okay, der macht das nicht mit Leckerli über dem Kopf, was mache ich denn jetzt? Hilfe! Also deswegen ist das für mich ein Buch mit sieben Siegeln, wie man einen Hund, ich höre hier ganz fasziniert zu. Ich denke so, ey, ich bin also völlig überfordert, da auch nur eine Idee zu entwickeln, wie man einem Hund das beibringt.
Die kriegen dann am Anfang wirklich, also das hat am Anfang die Versteckperson in der Hand und der Hund rennt dann raus. Man braucht dafür Hunde, die gerne apportieren. Also alle Retrieverarten sind dafür natürlich prädestiniert. Und dann kriegt der das, was später bei ihm am Hals hängen soll, einfach präsentiert. Also zuerst hat der Hundeführer das Apportieren von diesem Bringsel natürlich zu Hause geübt, also um da noch ein paar Schritte vorauszugehen. Aber der Hund lernt quasi, ich renne da raus, hole mir dieses Bringsel ab und bringe das zurück zu meinem Hundeführer. Dafür kriege ich eine Belohnung. Und das macht man im Training relativ lang. Und irgendwann ist das am Halsband befestigt und die Person hat draußen nichts mehr, sodass der Hund auf die Idee kommt, ah, da vorne gibt es nichts, aber ich habe so was Ähnliches am Halsband hängen. Dann nehme ich doch das jetzt ins Maul und bringe es zurück. Also man braucht schon immer das Individuelle, sage ich mal, was bietet der Hund mir an und das fördere ich und damit arbeite ich dann weiter.
Okay. Und welche Hunde eignen sich jetzt dafür? Also müssen die eine bestimmte Größe haben oder kommt es da auf die Größe gar nicht an, sondern eher auf den Charakter oder auf ja, was auch immer?
Also gut, wir haben natürlich die typischen Rassen, sage ich mal, Australian Shepherd, Border Collie, belgischer Schäferhund oder Schäferhund allgemein, diverse Jagdhunde, Retriever. Sag mal, das sind so die typischen Rassen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer davon eignet, relativ hoch ist. Aber auch ganz, ganz viele Mischlinge, kleine Terrier, bis hin zu den so Beauceron oder Hoverwart, die man jetzt so da nicht drin vermuten würde, können die Ausbildung machen, wenn sie sich individuell dafür eignen. Also es ist echt immer so eine individuelle Eignung. Hat der Hund Spaß an der Sache? Bewegt er sich gern? Also läuft er gern durch den Wald oder in den Trümmern natürlich? Ist der selbstsicher genug, da drüber zu klettern, auch wenn es mal rutscht und wackelt, und mal spitzig wird oder man ein Stück springen muss? Also ich sag mal, was rausfällt, sind die ganz kleinen wie Chihuahua und Yorkshire Terrier und die ganz großen, schweren, also mal so Bernhardiner Dogge oder so, die schaffen es aufgrund von ihrer körperlichen Eignung einfach nicht. Und alles, was kurzköpfig ist, da mag es vereinzelt Hunde geben, die das können. Ich will da jetzt gar keinen diskriminieren, aber im Großen und Ganzen haben die nicht die Kondition, um jetzt 50.000, 60.000 Quadratmeter Fläche abzusuchen.
So groß sind die Flächen dann, um die es dann geht.
Ja, also im Einsatz sind wir locker bei 60 bis 100.000 Quadratmeter, die wir dann absuchen.
Okay.
Und also gerade im Sommer, wenn es warm ist, dann kommen da so Kurzköpfige doch sehr, sehr schnell an ihre Grenzen.
Und du hattest schon gesagt, es gibt bestimmte Prüfungen. Also ihr seid jetzt beim THW und da gibt es bestimmte Prüfungen. Was gibt es denn sonst noch für? Also gibt es sonst private Vereine oder gibt es auch so öffentliche, also wie THW, weiß nicht, Caritas oder wer auch immer, wer hat da noch so Suchhundestaffeln? Wo findet man die in Deutschland? Die dann auch wirklich eingesetzt und angerufen werden im Fall der Fälle?
Also prinzipiell eigentlich erstmal alle Blaulichtorganisationen, also DRK, Malteser, Johanniter, die Feuerwehr zum Teil, die haben auch Staffeln. Es gibt auch freie Staffeln, die sich dann, also in Baden-Württemberg jetzt nicht, aber in anderen Bundesländern können sich freie Staffeln dann durch die Polizei prüfen lassen und werden dann auch alarmiert. Und dann gibt es noch den BRH, also das ist quasi der einzige Verband in Deutschland, der nur Rettungshunde führt. Also nicht wie DRK und Malteser da noch Sanitätsdienst und sowas dabei hat, sondern das ist ein großer rettungshundeführender Verband in Deutschland.
Okay. Und da melde ich mich dann, also muss ich dann da irgendwie beitreten? Also es sind ja keine Vereine, ne? Aber oder wie
Ja,
läuft das
aber
dann?
genau, also im Regelfall kommen ja die Leute dann, die haben einen Hund und wollen mit dem was machen. Also gucken sie sich dann erstmal so die Staffeln in der Umgebung an. Die meisten haben auch so ein halbes Jahr Probezeit, wo man dann sagen kann, ja, wir gucken erstmal, passt das Team zu uns und passt für euch das, was wir hier machen. Und dann tritt man dem Verein oder der Organisation tritt man dann bei, muss dann auch als Mensch je nach Organisation verschiedene Ausbildungen durchlaufen. Also beim THW ist es eine Grundausbildung, wo ich alle Bereiche des THWs mir einmal anschaue und dann auch eine Prüfung ablege, und bin dann Mitglied in dieser Organisation.
Okay. Und dann gibt es, die haben dann eigene Hundetrainer, die dann die Ausbildung übernehmen, nehme ich an. Und dann muss man da irgendwie ein, zwei, dreimal die Woche hin und dann dran teilnehmen. Und dann gibt es wahrscheinlich diese Aktion, die ich dann immer sehr bewundernd beobachte im Status, wenn ihr irgendwo in coolen Locations seid, wo ich denke, oh, da können wir auch mal The Game machen und dann da irgendwelche Übungen abhaltet, oder? Also wie viel Zeit muss ich dann mitbringen?
Also schon viel Zeit. Also wir trainieren zweimal in der Woche. Das ist mittwochs abends, dann meistens so von 19 Uhr bis 22 Uhr. Und einmal am Wochenende, Samstag oder Sonntag, manchmal auch an beiden Tagen, wenn wir gerade ein Abrisshaus haben, weil da ist man oft, kann man da nicht lange drauf, weil wird ja dann meistens schnell abgerissen. Und da sind wir meistens dann den ganzen Tag unterwegs. Also man muss schon sehr viel Zeit dafür einplanen. Dann kommen natürlich Einsätze dazu. Was wir immer mal wieder haben, sind entweder komplette Trainingswochenenden oder jetzt fahren wir im Sommer nochmal nach Frankreich auf ein großes Trümmergelände für 5 Tage, wo man dann einfach mal 5 Tage am Stück trainieren kann. Ja, ist man schon viel unterwegs.
Wahnsinn. Und diese Trainings, also wird innerhalb der Trainings jetzt diese regelmäßigen Mittwochs und am Wochenende, wird da dann der Hund ausgebildet oder ist die Ausbildung nochmal extra und das Training dann danach?
Nee, also das ist dann die Ausbildung. Also wir haben bei uns Ausbilder, die auch diese Ausbildungsfortbildung beim THW vorher besuchen müssen, bevor sie Ausbilder sein dürfen. Das sind jetzt, also unsere Ausbilderin ist auch Hundetrainerin, aber das ist jetzt nicht Voraussetzung. Also das können auch tatsächlich Ehrenamtliche, die sich dafür interessieren, dann diese Fortbildung zum Ausbilder im THW machen. Und da wird dann der Hund ausgebildet in der Zeit. Und klar, zu Hause muss man immer noch ein bisschen was zusätzlich tun. Ganz alleine läuft es nicht, aber das sind so unsere Ausbildungszeiten, wo wir dann ja, in den Trümmergeländen sind oder die ganzen Locations, die wir da zusätzlich zur Verfügung gestellt kriegen. Da muss man ja auch mal sehr dankbar dafür sein, dass es ja Schwimmbäder gibt oder Recyclinghöfe, die sagen, ja, da könnt ihr am Wochenende drauf und könnt mit euren Hunden trainieren.
Ja, und dann habt ihr also in eurer Gruppe bei den Trainings immer Hunde, die ganz am Anfang ihrer Ausbildung stehen und auch alte Hasen, die das schon seit Jahren machen. Das mischt sich dann immer oder werden die dann unterteilt, dass man sagt, da ist eine Anfängergruppe und da ist eine fortgeschrittene Gruppe?
Nee, also wir sind jetzt bei uns zum Beispiel auch nur in Anführungszeichen 11 Personen mit 12 Hunden. Und das ist dann quasi eine Gruppe. Und da wird je nach Ausbildungsstand wird da trainiert. Also der Anfänger kriegt halt leichtere Sachen und die fertigen Hunde, die dürfen dann auch ein bisschen mehr knobeln. So dass jeder am Ende rausgeht und mit einem Erfolgserlebnis rausgeht und der Hund wieder was gelernt hat und wir ein Stückchen weiter sind.
Ja, und ist das, also du hast schon gesagt, ihr seid nur 11 Leute. Ist es so, dass heutzutage die sagen, boah, wir können hier noch viel, viel mehr Vereinsmitglieder oder Teilnehmer, Mitmacher haben? Oder sind die in Teilen überlaufen, weil jeder sagt, das ist eine coole Arbeit, das will ich mit meinem Hund machen?
Ja, das ist wieder sehr unterschiedlich, je nach Organisation. Also ich kenne jetzt Staffeln hier im Umkreis, die haben teilweise 40 Mitglieder
Okay.
und auch entsprechend viele ausgebildete Flächenhunde. Wir könnten jetzt schon noch 2, 3 Leute mehr gebrauchen bei uns. Aber THW ist tatsächlich wieder ein bisschen aufwendiger, weil man halt erst diese Grundausbildung durchlaufen muss. Das heißt, in dem halben, dreiviertel Jahr haben wir oft dann oder waren das dann immer 3 Trainingstermine in der Woche? Zweimal für die Rettungshunde, einmal für die Grundausbildung. Das ist zeitlich natürlich schon auch mit Familie und Arbeit schon echt ein Act, das zu stemmen. Also das war schon eine harte Zeit. Das schreckt dann wieder viele ab. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was mir jetzt beim THW halt sehr gut gefällt, ist, dass ich gerade auch bei Hochwassereinsätzen dafür jetzt so geschult bin, dass ich sagen kann, ich kann da als Helfer mit und kann die jeweilige Gruppe, die dafür die Fachausbildung hat, einfach als Helfer mit unterstützen. Das kann ich
Ich
halt
muss
von
mal
anderen
kurz,
Organisationen nicht.
ja, bei mir hat es geklingelt. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Sorry. Sorry, wir haben bald ein Event und da kommt jetzt jeden Tag irgendwas. Okay. So. Also wir waren das genau bei den Herausforderungen mit der Ausbildung und dass es da schon zeitraubend ist und Familie und Kinder und sowas alles unter einen Hut zu kriegen, aber man dann beim THW dann natürlich auch so allumfassend ist. Wie oft kommt es denn jetzt vor, dass ihr zum Einsatz gerufen werdet? Oder muss man, also muss ich mir das so vorstellen, dass man sich abmelden muss, wenn man sagt, hier, wir sind dann und dann im Urlaub, die Geiers bitte nicht nehmen, wenn jetzt irgendwas kommt? Oder ist man verpflichtet, so eine gewisse, also hat man so eine Präsenzzeit, dass man sagt, also man darf jetzt, weiß nicht, 5 Trainings mal ausfallen lassen pro Jahr, aber wäre cool, wenn man die anderen wahrnimmt. Und 20 Tage Urlaub hat man, aber ansonsten hat man Bereitschaft oder so? Oder ist das nicht so verpflichtend?
Nee, also es ist schon so, man sollte schon gucken, dass man ja so 70 bis 80% vom Training ungefähr da ist. Aber ja, es ist für uns alle ein Ehrenamt. Wir verdienen alle unser Geld nicht damit. Wenn es halt beruflich oder familiär gerade nicht geht, dann ist das halt eine Zeit so. Aber Um den Hund auf dem Ausbildungsstand zu halten, muss man schon regelmäßig am Training teilnehmen. Und im Einsatz ist es genauso. Also wenn jetzt nachts um 2 der Alarm geht, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, wo muss ich hin? Bin ich hier bis um 6 wieder da, dass ich die Kids in die Schule bringe? Oder kann das mein Mann übernehmen dann in dem Moment? Oder ist das jetzt schon alleine 1,5 Stunden Anfahrt bis zum Einsatzort, wo ich sage, okay, es funktioniert einfach nicht, dann kann ich an dem Einsatz nicht teilnehmen. Also wir versuchen schon immer alle möglichst an jedem Einsatz da zu sein. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt abends was getrunken habe, wäre es auch unverantwortlich, dann einen Einsatz zu fahren. Dann melde ich mich da halt ab.
Ja.
Also ist jetzt nicht so, dass es heißt, du bist jetzt im THW und jetzt bist du bitte 24/7 fürs THW da. Das nicht.
Aber es gibt auch Berufs-THWler, oder? Die das, also die.
Es gibt Hauptamtler, ja, die das dann beruflich machen, aber jetzt nicht in diesen Rettungshundebereichen oder so irgendwie. Das sind alles Ehrenamtler.
Und von wem bekommt ihr eure Einsätze? Also wer schickt euch dann da in den Wald oder wo auch immer hin? Wo, wie ist da die Handlungskette? Also ich kann ja nicht anrufen und sagen, mein Mann wird vermisst. Können Sie mal bitte hier Ihre Leute da irgendwie? Ich könnte mir vorstellen, dass er im Lausitzer Forst ist.
Genau, nee, also das geht immer über die Polizei. Und wenn die dann sagt, okay, wir könnten hier jetzt Rettungshunde gebrauchen, weil direkt nebendran ist hier ein Riesenwaldgebiet und er könnte da drin sein, dann wird alarmiert und dann werden alle Staffeln von dem Landkreis alarmiert. Und je nachdem, wenn man jetzt gerade bei Kindern oder so sagt, okay, das ist ein Riesenwaldgebiet, wir brauchen hier noch mehr Hunde, dann werden auch noch die Staffeln aus dem Nachbarlandkreis mit alarmiert. Und so zieht das dann Kreise, bis man sagen kann, ich kann so ein großes Gebiet abdecken, dass ich jetzt ziemlich sicher alles mit drin habe.
Und dann wird's, da gibt es dann eine Einsatzleitung vor Ort, weil ansonsten wäre das wahrscheinlich Sodom und Gomorra, ne? Wenn da irgendwie jeder denkt, er
Genau.
macht jetzt mal hier den Wald mal alleine, ohne da irgendwann, dann sucht man wahrscheinlich noch mehr Leute hinterher, als dass man da
Genau.
irgendwie Erfolg hätte, oder? Da gibt es eine Einsatzleitung
Genau.
und die gibt das dann, also ich denke, wir stellen mir
Die
das dann sehr hierarchisch vor, dass eure Truppe dann auch einen Einsatzleiter hat und der dann die Befehle oder Verordnungen oder Regeln oder was weiß ich von irgendwo ganz oben bekommt, oder?
Genau, also es gibt einen Einsatzleiter, der die Gebiete aufteilt und alles koordiniert und der auch weiß, welche Staffel wo in welchem Gebiet sich gerade befindet. Bei dem meldet man sich, dann bekommt man auch alle Infos zur Person und zur Lage. Und dann gibt es bei uns einen Gruppenführer, der uns dann wiederum einteilt, wer wo mit welchem Helfer sucht, der dann auch guckt, wer bleibt am Auto und überwacht dann alle GPS-Geräte, dass man auch vom Laptop aus am Auto sehen kann, welches Team befindet sich wo. Also da gibt es ganz klare Hierarchien und ja, anders geht es auch nicht im Einsatz. Also da muss einer von oben runter sagen, wie es läuft und dann kann man da nicht lang rumdiskutieren.
Ja, und es darf dann wahrscheinlich auch nicht sein, dass wenn 2, 3, 4, 5 Hunde in einem Suchgebiet unterwegs sind, die müssen sich ja dann irgendwie verstehen, wenn die sich begegnen. Also dann darf es ja nicht so, oh, dich hatte ich ja schon lange, du hast einmal drüber gepinkelt an dem Baum, ist mein Lieblingsbaum. So, das darf ja dann nicht passieren. Das ist dann, ist das, übt ihr das auch oder wisst ihr das, dass eure Hunde alle miteinander kompatibel sind?
Also wir üben das auch, dass wir auch quasi so Suchgebiete recht eng nebeneinander mal absuchen. Das Erstaunliche ist aber tatsächlich, sage ich mal, bei den meisten Hunden, die in der Freizeit durchaus sagen würden, hey, komm mal her, wir haben da noch was zu klären, die während der Arbeit sagen, nee, jetzt nicht, jetzt wird gearbeitet. Also die wunderbar ganz eng nebeneinander suchen können. Und die dann halt in der Pause, wo wir dann in der Pause gucken müssen, so dass wir die Hunde wieder zu uns kriegen, weil dann würden sie dann doch mal gucken, ob man jetzt nicht so eine kleine Kappelei anfangen könnte. Aber wenn die einmal arbeiten, die Hunde, dann geht denen das eigentlich fast über alles.
Ja, ich finde das super spannend und ich kann mir vorstellen, dass das für euch, wenn ihr das so beobachtet, ich meine, ihr macht es jetzt schon so lange, aber es gibt doch bestimmt noch Momente, wo man dann faszinierter steht und denkt, boah, was für tolle Tiere, oder?
Also ich muss sagen, es geht mir also gerade in der Trümmerarbeit, das ist so meine absolute Leidenschaft, geht mir das immer wieder so, wo ich mir denke, Wahnsinn, was die leisten, wo die jetzt noch ein Fitzelchen Geruch herkriegen, sich daran arbeiten, mit welchem Willen einfach da noch näher an die Person zu kommen, um dann genau anzuzeigen, wo die Person sich befindet und was für körperliche Leistungen die da zum Teil auch einfach bringen, wenn die da über so ein Abrisshaus drüber laufen. Immer wieder faszinierend.
Ja, also die Fotos, wenn du da was postest, denke ich schon so, boah, das ist so krass, das muss so spannend sein. Also das Ganze dann zu beobachten oder so. Noch eine Frage zu den Suchpersonen. Bekommt ihr, wenn ihr im Einsatz seid, dann auch eine Info, wer warum gesucht wird?
Also wir bekommen genaue Personenbeschreibungen,
Ja.
und im Regelfall auch, ja, warum die Person
Ja, also
abgängig ist, weil danach auch sich auch so ein bisschen das Suchverhalten, also wenn wir jetzt jemanden mit dem Rollstuhl suchen, dann muss ich im Regelfall nicht 100 Meter weit drin im Wald suchen, sondern recht wegrandnah
Na,
zum
unterschätzt mal die
Beispiel.
Leute nicht. Also du kennst vielleicht Sina, das ist eine Rollstuhlfahrerin, die bei unserem Event startet. Der würde ich eine komplette Walddurchquerung zutrauen. Aber der würde ich nicht zutrauen, dass man die suchen muss.
Ja, aber ich sag mal, wenn jetzt so ein 80-Jähriger mit dem Rollator unterwegs ist, dann kommen die schon auch ein Stückchen rein. Das ist teilweise wirklich so. Aber halt genau so weit, bis der Rollator dann umkippt und dann, da kommen sie dann meistens nicht mehr hoch.
Ja. Meine Frage oder der Hintergrund meiner Frage ging so in die Richtung, wenn man jetzt Menschen sucht, die vielleicht irgendwie eine psychische Erkrankung haben oder sowas, wie kriegt man das hin, dass der eigene Hund geschützt ist? Also dass die nicht aufgrund von irgendwelchen, was auch immer, Situationen oder Psychosen oder dann den Hund irgendwie für den Hund zu Gefahr werden?
Also wir trainieren das bis zu einem gewissen Grad. Also den Ernstfall da zu trainieren, das funktioniert natürlich
Ja.
nicht, aber wir trainieren, dass die Hunde angeschrien werden, dass sich auch mal jemand einen Stock schnappt und die Hunde bedroht, und der Hund dann einfach mit Abstand weiterbellt, quasi, ohne dann nach vorn zu gehen oder ganz abzuhauen. Wie es dann tatsächlich im Ernstfall ist, wenn die Person das ja auch noch ausdünstet, das können wir natürlich nicht
Ja.
simulieren. Da müssen wir dann uns einfach darauf verlassen, dass die Hunde zumindest irgendein Verhalten zeigen, was uns dann darauf aufmerksam macht, dass die Person sich da befindet. Wobei ich davon ausgehe, wenn die Person auf meinen Hund losgehen kann, wird sie das wahrscheinlich auch nicht leise tun. Sprich, ich höre dann auch die Person schreien. So dass ich dann sagen kann, okay, da hinten ist irgendwas, da müssen wir jetzt mal gucken gehen.
Und ist dein Hund in der, ich habe hier jemanden gefunden, in der Aufregung, wo er sagt, ich muss hier bleiben, bis jemand kommt, wäre er dann aber auch abrufbar? Also, dass du sagst, hier komm, ich hole den jetzt mal zu mir? Oder ist die Handlungskette wirklich, du musst den Hund dort abholen, weil er sich nicht wegbewegt, weil er gelernt hat, ich bleibe hier, bis jemand kommt?
Also ich habe ein Rückrufsignal, dieses Tschüss.
Klar.
Das habe ich auftrainiert, also so stark auftrainiert, damit kann ich ihn abrufen. Das wird bei mir so hochwertig belohnt, dass er dafür dann tatsächlich auch die Person liegen lässt. Alles andere, das probieren wir ja auch immer wieder so mit Pfeifen oder mal normal, so wie ich ihn normal halt im Wald rufen würde, wo ich sage, hey, komm, jetzt komm mal wieder zu mir, ich habe da noch eine Ecke, die musst du absuchen. Das ignoriert er. Da bleibt er an der Person und bellt. Oder auch wenn er Witterung hat, dann arbeitet er die aus und bellt. Das ist dieser gewollte Ungehorsam, den wir natürlich auch trainieren. Dieses, ich lasse mich jetzt von der Witterung nicht einfach so abrufen. Aber dieses Notrufsignal, das funktioniert, weil das brauche ich ja auch in den Trümmern, wenn der da vorne gerade bellt und von irgendwo von hinten kommt das Rückzugssignal, weil gerade irgendwas nachrutscht oder irgendwo ein Feuer wieder auflodert, damit muss ich ihn wieder rauskriegen aus den Trümmern.
Das
Also
heißt also, du
das
hast dann
geht.
immer so ein Kilo Gouda bei dir oder ein Rinderfilet oder was ist diese Top-Belohnung?
Sein Dummy zum Spielen
Okay, ja, das ist
dann.
ja, das geht ja. Das
Genau.
verbraucht sich ja nicht so schnell. Das
Ja,
ist ja
und wenn dann
finanziell
mal einmal,
überschaubar.
wenn mal eine keine Mega-Belohnung kommt, würde das dann auch überleben im Einsatz.
Okay, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Alltag und Einsatz oder Alltag und Rettungshundearbeit. Gibt es da Konfliktpotenzial, dass man sagt, ah, weil wir das in der Rettungshundearbeit machen, müssen wir das so ein bisschen im Alltag auch übernehmen, ist aber für den Alltag blöd? Also was weiß ich, Thema Selbstständigkeit oder Abrufbarkeit oder dieser gewollte Ungehorsam.
also das machen sich ja viele Gedanken, die mit dem Canicross anfangen, dass sie sagen, ich bringe meinem Hund bei, dass er da ziehen soll, aber ich will ja nicht, dass er normal an der Leine zieht. Deswegen kann ich kein Canicross machen, weil das ist ja auch so ein gewollter Ungehorsam, ne? Der Hund geht vor, der bestimmt die Richtung im besten Fall oder im schlimmsten Fall und ich hänge hinten dran und habe da wenig Einwirkungen. Mein Hund zieht an der Leine, das will ich doch eigentlich gar nicht. Gibt es auch so ein Konfliktpotenzial zum Thema Rettungshundearbeit und Alltag?
Dadurch, dass Hunde ja prinzipiell kontextbezogen lernen, sehe ich das jetzt gar nicht so stark, dieses Konfliktpotenzial, was man schon mal hat in der Anfangsphase des Bellenbeibringens. Wenn ich das zu Hause übe, dass der Hund das dann versucht, so nach dem Motto, ja komm, ich habe mich fünfmal fürs Bellen ein Leckerli gekriegt, jetzt versuche ich das mal weiter. Wenn ich das in die Rettungshundearbeit übertragen habe, muss ich es zu Hause halt einfach wieder konsequent ignorieren oder stoppen. Dann erledigt sich das. Was ich letztens wieder sehr spannend fand bei einem Einsatz mit Bacardi, er ist ja jagdlich auch sehr ambitioniert. Das heißt, ich kann ihn abrufen, aber ich muss ihn halt schon in der Freizeit im Blick behalten. Und da hatten wir auch einen Einsatz, wo wir rechts und links nachts vom Weg 20 Meter absuchen sollten. Das war die Vorgabe. Das heißt, ich habe ihn dann ganz bewusst vom Weg rechts und links in den Wald geschickt. Es stand auch wild. Ich habe die Augen leuchten sehen. Das hat er komplett ignoriert und hat seinen Job gemacht. Und habe mich dann am nächsten Tag gefragt, als wir wieder dann zum Gassi aufgebrochen sind, na mal schauen, ob er die Regel beim Spaziergang, bleiben wir mit allen vier Pfoten auf dem Weg, heute mal versucht, ein bisschen auszudehnen. Aber nein, er ist wieder mit mir spazieren gegangen. Es war Spaziergang und er wusste genau, beim Spaziergang geht es vom Weg nicht runter. Da habe ich im Wald nichts verloren. Also die trennen ganz klar, wenn man konsequent bleibt, das ist Suche. Da habe ich jetzt den Auftrag mit der Kenndecke, mit dem Startritual, hier einen Menschen zu suchen. Und ich darf in den Wald und das ist jetzt der normale Spaziergang und hier muss ich auf dem Weg bleiben. Also wenn man da konsequent bleibt, können die Hunde das sehr gut trennen. Man
Also,
darf
ich
dann
nehme
nur
es.
nicht verwässern lassen.
Ja, das ist so meins. So, ich habe so ein, allein schon bei der Rechtschreibung mit dem Wort Konsequenzen Problem. Das führt dann bis sonst wohin, das wäre nicht so meins. Aber ich denke mal, so was du erzählst, ich finde das wirklich großartig und total spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass diesen Status, den du jetzt mit deinen Hunden hast, in dem Zusammenleben, wie ihr es führt und in den Möglichkeiten, die ihr gemeinsam habt, Dinge zu tun oder den Alltag zu erleben oder auch den Urlaub zu erleben, das war kein Spaziergang. Also das habt ihr euch wirklich erarbeitet, dass ihr jetzt so ein Zusammenleben habt. Und da steckt wahrscheinlich ganz viel Arbeit hin drin von euch, aber auch von Seiten der Hunde. Und ich finde, das ist so ein tolles Plädoyer mal wieder für Hunde, was sie bereit sind zu leisten, was sie können, wozu sie fähig sind. Nicht nur, wenn sie, also die machen ja schon tatsächlich Rettungshundearbeit, ohne als Rettungshund ausgebildet zu sein, so im ganz normalen Leben, wenn es den Menschen mal schlecht geht oder wenn man irgendwie Frust hat oder, da sind sie ja schon quasi ehrenamtlich im Einsatz in ganz vielen Haushalten Deutschlands und tun den Menschen unfassbar gut. Also ich habe ja immer gesagt, wenn wir die Hunde verbieten würden, dann hätten wir richtig krass viel Probleme im Land. Also wenn das alles die Gesellschaft tragen müsste, was Hunde so abpuffern. Und vieles davon ist toll und manches davon ist überhaupt nicht schön. Aber da kann man den Hunden wirklich nur unfassbar dankbar sein. Also jeder, der die Idee hat, Hunde aus dem, weiß ich nicht, manchmal gibt es ja so Hunde auch raus aus der Stadt, wo ich denke, ja, mach mal, lass mal ein Jahr machen und dann mal messen. Was wir, also wie die, was ich, Gewaltrate, Psychosen, Psychotherapie und. Das wird massiv nach oben gehen. Oder gerade läuft, was ich ganz großartig fand, eine Sendung, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei Vox von Tim Melzer und Dietz, ich weiß, Hannes Dietz heißt ja so, Schauspieler, die haben so ein Projekt gestartet, ich glaube, geschuldet dem, dass Tim Melzers Vater letztes Jahr gestorben ist und seine Mutter und er sich jetzt so ein bisschen, also er vornehmlich seine Mutter nicht so gerne mit dem Thema, was machen wir denn, wenn du älter wirst und nicht mehr alleine für dich sorgen kannst, auseinandersetzt. Und normalerweise ist er ja in Küchen zu finden und macht so Kochduelle. Aber da hat er sich mit dem Hannes Dietz, heißt er, glaube ich, eine Seniorenresidenz geschnappt von der Caritas für 90 Tage und die auf links gedreht. Und ich habe jetzt die erste Folge davon geguckt und ich habe geweint, weil ich das so berührend fand. Einmal so schlimm, wie wir mit den alten Menschen umgehen und so berührend, was die sich da für Mühe machen. Und ich finde, es sind zwei ganz tolle Typen. Also ich mag Tim Melzer sehr gerne, weil der so gerade ist und so straight und so authentisch. Und der Hannes Dietz auch super sympathisch. Und ich habe dann noch gedacht, ah, da fehlt mir noch, also ich habe jetzt nur eine Folge geguckt, aber ich habe gedacht, da fehlt noch die Komponente Hund. Und habe mir dann so überlegt, wie schlimm das sein muss. Also ich bin ja jetzt auch, die meiste Zeit meines Lebens ist rum. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ich bin jetzt 53. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann in ein Altenheim ziehen muss und man sagt, dein Hund kann nicht mit,
Ja.
das ist ganz, ganz schlimm. So. Und ich weiß jetzt nicht, ob in den anderen Folgen Komponente Tier, es können ja auch manche Altenheime, also wir haben eins, da steht ein Esel und ein Schaf und sowas, ne? Also das einmal dieses, ich habe eine Aufgabe, ich muss mich um was kümmern und ich habe auch etwas, was einfach da ist, so und was für mich da ist und was keine Fragen stellt und nicht bewertet und irgendwie seine Zuneigung braucht und Zuneigung gibt und sowas mehr. Also das im Wesentlichen ist es ja dann. Also ich weiß nicht, ob die Komponente Tier in dieser Sendung noch dazukommt, aber auf jeden Fall finde ich sie unfassbar wichtig. Und habe dann auch überlegt, boah, das muss so schlimm sein, wenn man 80 Jahre alt ist und hatte sein Leben lang Hunde und dann zieht man in die letzte Heimat oder in das letzte Zuhause, das man haben wird und muss den Hund an der Tür abgeben. Also das ist nicht durchdacht, Leute, aber das Projekt von
Ja,
Tim Melzer
das
ist wirklich cool. Aber nochmal großartig, also Hommage an die Hunde, ohne die wäre unsere Gesellschaft um einige Probleme reicher, da bin ich mir sehr sicher.
definitiv, ja. Also, das ist auch so meine Horrorvorstellung, irgendwann zu wissen, das war jetzt der letzte Hund und da kommt keiner mehr.
Ja, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Und bis dahin haben wir ja erstmal tolle Hunde und jetzt einen wirklich fantastischen Einblick in deine Arbeit oder in die Rettungshundearbeit bekommen. Ich danke dir sehr, dass du zu Besuch warst und ich danke dir sehr für deine Zeit.
Sehr
Ich weiß ja,
gerne.
dass dein Tag heute relativ stressig ist und du mich da so reingequetscht hast. Deswegen nochmal dafür dreimal mehr danke. Und wir sehen uns im Hunsrück, habe ich verstanden, dieses Jahr, oder?
Wir sehen uns wieder am Hunsrück. Da werden wir dabei sein.
Alles klar. Und bis dahin verfolge ich weiter deinen Status. Also, wenn du dich fragst manchmal, warum stelle ich eigentlich die Fotos hier in den WhatsApp-Status rein, das sieht ja sowieso keiner. Ich bin da,
Okay.
Christine. Ich gucke mir das alles an und für mich bist du da wirklich eine Inspiration. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich auch schon wieder sehr auf den Hunsrück.
Ja, ist ja gar nicht mehr so lange.
Ja, bloß noch bis Oktober.
Ja, aber das Jahr, es rast so schnell. Also jetzt haben wir schon März, das
Ja, das
hätte ich
stimmt.
letztes Jahr im November, habe
Das
ich gedacht,
ist.
der Winter wird niemals vorbeigehen. Und tada, haben wir
Ja.
März und stehen kurz vorm ersten Event, jetzt wo
Bei
wir
euch geht
gerade
es jetzt
aufnehmen.
wieder los, ne?
Genau. Also das ist jetzt, deswegen hat es auch vorhin geklingelt, wie gesagt, Event, da kommt jetzt hier ein Paketdienst nach dem anderen für die Sachen, die wir noch so brauchen. Genau, und dann nächste Woche Dienstag fahre ich los und dann haben wir das erste Mal die Wilsumer Berge als Spielplatz. Genau.
Ach so, ja, statt Hupe, ne?
Genau, das war jetzt der Saisonauftakt statt Hope, aber bei Hope sieht es echt gut aus. Also dieses Jahr stabil und nächstes Jahr auch Chancen, dass wir da im Hopefang noch sind.
Ah, sehr super, klasse.
Voll cool. Dann grüß mal den Guido und die Kids von mir. Und ja,
Richtig aus, ja.
tausend Dank und lass dich nicht stressen und knuddel die Hunde. Sie sind
Ja, mache
großartig.
ich.
Danke dir, Christine.
Also,
Mach's
bis
gut.
bald, ja.
Ciao.
Tschüss.